Hallo Raphael, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es gefällt dir hier bei uns in unserem kleinen Mini-Studio. Du sitzt bequem auf den Hockern, die wir hier bekommen haben, übrigens von Go-In, so ein Gastro-Einrichter, der hat dir uns versorgt. Gefällt es dir hier?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Jetzt kommt natürlich genau die erste Feuerwehr vorbei, die wir gerade hören.
Ja, ja, wir senden hier aus München, genau, ja. Direkt aus unserer Redaktion.
Also dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Nein, ich will herzlich gerne, erste Mal hier, ich habe erstmal Beweisfotos gemacht, Aha. Eine ganze Menge. Und damit auch jeder weiß, wo ich reingegangen bin, damit ich hier nachher auch wieder rauskomme.
Ah, okay, oder wo man zur Not dann auch mal irgendwie das Bombenpäckchen verstecken muss, wenn wir wieder schlecht geschrieben haben oder sowas.
Ich glaube, das brauchen wir nicht.
Nee, brauchen wir nicht. Deswegen, ich frage gleich mal, was hast du uns für ein Getränk mitgebracht?
Ja, ihr habt mir eine kleine Aufgabe gegeben. Von daher, ich habe Neumarkter Lamsbräu Bio-Dunkel mitgebracht.
Aha.
Aufgabe war ja nicht aus dem Unternehmen, wo ich gerade für arbeite oder gearbeitet habe. Von daher fand ich eine spannende Geschichte.
Wir werden das sicherlich gleich mal trinken auch. Natürlich nicht aus der Flasche, sondern heißt ja hier auf ein Glas, unser Podcast. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal aus der Kollektion von Rastall, die haben uns da eine ganze Kollektion zur Verfügung gestellt, mal was aussuchen. Und ja, die Wahl fällt hier auf den Monaco Stack, heißt das Ding.
Okay.
Und ich glaube, das passt ganz gut zu Bio-Dunkel. Ich würde sagen, wir gießen erstmal ein, oder?
Müsst ihr da eigentlich auch Werbung nachher drüber schreiben, wenn hier so Schleichwerbung gemacht wird, oder?
Ich glaube eigentlich nicht. Das ist ja sozusagen, jetzt hat ja hier einen fachlichen Hintergrund.
Das musst du mal probieren. Es ist mit dem Mikro nicht ganz einfach einzuschütten.
Ja,
ich bin da noch mit links nicht so gewohnt.
Also ich habe das immer mal, mir hat mein Braumeister gesagt, das muss richtig schäumen. Also insofern denke ich mal, das hat auch eine tolle Farbe.
Ja.
Sage ich jetzt mal als Laie. Also such dir ein Glas aus.
Komm, ich nehme mal das hier. Sieht so gut gefüllt aus.
Das sieht doch gut aus. Also machen wir es gleich ganz leer, dann müssen wir nicht mehr nachschenken hier. So, wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, Prost.
Prost.
Und herzlich willkommen bei Auf ein Glas, der Inside-Podcast, hier mit der Premieren-Version. Wir haben zu Gast heute unseren ersten Gast auf ein Glas mit Raphael Rauer. Er ist der Geschäftsführer von Warsteiner, der Haus Kramer Gruppe. Und und er hat uns ein Getränk mitgebracht. Also trinken wir erstmal.
Erstmal kurz. Erst
Prost. Trink mal, Prost.
Auf ein Glas.
Ja, kann man trinken. Sehr gut, sehr gut. Bio-Dunkel von Neumarkter Lamsbräu, da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, weil wir haben auch dir ja die Aufgabe gegeben, du hast vorher schon gesagt, dass du ein Getränk mitnehmen sollst, was nicht aus deinem Hause ist. Das wird jeder Gast hier bei dem Podcast so halten müssen. Wie bist du auf Neumarkter Lamsbräu gekommen?
Also erstmal, der Einladungszeitraum ist Freitagabend 19 Uhr.
Ja.
Da ist natürlich, bietet sich an, auch ein Getränk mitzubringen, wo man sagen kann, da kann man auch eins von trinken abends. Ist einfach eine spannende Geschichte, die hinter dem Unternehmen steckt, was mich einfach so über die letzten Jahre wirklich fasziniert. Und auf dem Etikett vorne steht kein Bier mehr drauf. Also steht nur Bio-Dunkel drauf. Also ich habe es zumindest nicht erkannt oder meine Augen sind mittlerweile so schlecht, dass ich es nicht lesen kann, weil es zu klein geschrieben wurde. Aber das kann ich, glaube ich, auch nicht mit Brille erkennen. Uh-huh. Deswegen, ich finde einfach die zwei Punkte. A, spannendes Unternehmen und B, wieder mutig, ein Produkt in den Markt zu bringen oder ein Etikett, wo gar nicht mehr Bier draufsteht.
Weil, was meinst du, weil man mit Bier nicht mehr hausieren gehen darf oder
Das würde ich jetzt so nicht mutmaßen. Aber es ist mir nur aufgefallen und es ist ja auch, glaube ich, bin nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Ich finde immer nur, da gibt's so ein, zwei spannende und auch mutige Entscheidungen und das ist jetzt mal wieder eine, wo man sagt, aus welchem Grund nimmt man was mit? Das fand ich einfach eine Idee, wo ich sage, die ist mir aufgefallen und da kann man auch ein bisschen drüber reden.
Wir wollen ja jetzt hier nicht nur über die Branche reden oder über die Themen, die vielleicht jetzt in der Branche so unterwegs sind, sondern uns geht's ja hier auch darum, vielleicht mal ein bisschen was von den Leuten zu erfahren und ja, jetzt nicht nur zu wissen, okay, das ist jetzt der Raphael Rauer, der hat das und das gemacht, sondern vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Person zu erfahren. Trotzdem vielleicht die erste Frage, du bist geboren in Issum. Issum, da klingeln bei allen Bierleuten sofort die Klingeln, ist der Sitz der Brauerei Diebels.
Ja.
Das darin hat's dich dann auch hinverschlagen. War das von vornherein klar?
Ich komme ja gebürtig, jetzt für die, die wirklich sehr nah dran wohnen, aus Sebeln. Das ist ein Vorort von Issum. Geboren bin ich tatsächlich in Geldern, das ist der Nachbarort. Aber das ist am Niederrhein auch alles schön klein und fein. Und zwangsläufig, wenn man da aufwächst, ich habe da auch Fußball gespielt, über den Fußballverein bin ich dann tatsächlich irgendwann auch an die Brauerei gekommen. Ich habe mich mal als Industriekaufmann da beworben, haben sie mich abgelehnt. Nachher aber das Trainee-Programm, wo ich mich drauf beworben habe, vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt, dass ich in Essen Fußball gespielt habe, das mutmaßt man auch, hat das dann nachher irgendwann mit dem Trainee-Programm geklappt und ich bin in den Vertrieb eingestiegen.
Das heißt, du hast deine, das verstehe ich jetzt nicht. Also überall steht, du bist geboren in Issum. Aber du bist gar nicht in Issum geboren.
Das ist ein bisschen Marketing. Issum ist, glaube ich, bekannter gewesen, zumindest in der Brauerei-Szene, als Geldern. Geldern ist aber auch der Ort, der ein bisschen größer ist. Also für alle, die da so ein bisschen herkommen. Und ich sage auch immer, ich komme aus Issum. Wenn aber ich zu meinen Eltern fahre, die tatsächlich noch dort wohnen, dann sagt mein Papa, denk dran, du kommst aus Sebeln und nicht aus Issum. Das ist so ein bisschen Lokalpatriotismus.
Ja, aber dann jetzt Brauerei war dann doch damals auch, also es hieß, war damals schon noch die Privatbrauerei Diebels.
Genau, ich habe bei der Privatbrauerei Diebels angefangen und das ist natürlich auch, wenn man den Ort kennt mit, ich sag mal, wenigen tausend Einwohnern, dann ist das natürlich ein Riesenarbeitgeber gewesen und hat natürlich eine Ausstrahlung gehabt.
Ja.
Die war natürlich schon sehr toll am Niederrhein.
Ich erinnere mich, ich war da auch noch in den 90ern nochmal auf irgendeine Brauerei oder wie heißt das, irgendein Issumer Fest, das heißt gar nicht Brauereifest.
Ja, es gab auch ein
Riesenfest, Wahnsinn. Und das war eigentlich von der Brauerei, die war nicht zu übersehen dort.
Von der Größe überragt alles, keine Frage. Aber auch dann gab es Diebels Live noch, direkt ein Brauereiausschank, wo auch viele Festivitäten stattgefunden haben. Also feiern können wir am Niederrhein, das muss ich schon sagen. Das war schon toll. Ob es jetzt Schützenfeste waren, ob es, ich sag mal, in der Gastronomie war, Karneval wird da auch gut gefeiert. Also von daher, feiern habe ich da auch gelernt.
Jetzt verstehe ich auch die Farbe hier von dem Getränk, was du mitgebracht hast. Das ist doch auch irgendwie dann eher so eine heimische Farbe. Dann auch
das ist auf jeden Fall was ich kenne, genau.
Dann war es ja aber, wann ist Diebels verkauft worden an Interbrew damals, glaube ich noch? Wann war das? 2000 oder irgendwas? Das
ist 6 Monate, nachdem ich angefangen habe.
Ja, okay.
Ich habe im Oktober 2000 angefangen, das muss dann 2001 gewesen sein. Vielleicht war es auch ein Jahr danach, aber es war, glaube ich, ungefähr in 2001. Und dann ging es ja ging schon zügiger, da war ja Diebels die erste Brauerei, dann kam die zweite, die dritte, die vierte, dann ist natürlich eine ganze Menge in der Geschwindigkeit passiert Anfang der 2000er.
Das heißt, du bist dann wirklich mit dem, also noch als Trainee quasi dann in die Interbrew-Welt gekommen und dann sofort irgendwo dort, aber auch hast du auch eine Aufgabe gehabt oder irgendeine Perspektive?
Ja, ich habe eine Person gehabt, die mich gemocht hat, glaube ich.
Aha.
Oder die mir gesagt hat, Herr Rauer, da hat man sich ja noch schön gesiezt, ich bin auch noch mit Anzug und Krawatte ins Büro als Spinni. Herr Rauer, Sie brauchen sich jetzt mal nicht groß drum zu kümmern, wir finden schon eine Lösung für Sie. Weil ich hatte als Trainee ja nun einen Zeitvertrag. Das war, glaube ich, auf 2 Jahre damals oder 18 Monate, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da gab es einen Herrn Freches, der sagte, Herr Rauer, passen Sie mal auf, ich kümmere mich, da finden wir schon eine Lösung für. Ich habe da natürlich auch nur bedingt zugehört, gesagt, der kann mir viel erzählen. Habe mich dann bei dem einen oder anderen beworben und dann kam Herr Freches wieder zurück und sagte, Herr Rauer, Sie brauchen sich da nicht bewerben. Ich habe gesagt, ich finde eine Lösung. Ne, also ist jetzt schon über 20 Jahre her. Also von daher war die Story vielleicht auch jetzt im Kopf ein bisschen abgewandelt. Aber er hat auf jeden Fall dafür Sorge getragen, dass ich im Unternehmen verbleiben konnte, obwohl ich nur einen Zeitvertrag hatte. Und gerade die Integration mit den Kollegen aus Bremen, also den Beck und Co-Kollegen natürlich vor der Tür stand und es gar nicht so klar war, ob mein Vertrag damals verlängert wurde oder ich ihn unbefristet bekomme. Deswegen.
Ich meine, das war ja auch eine nicht so ganz einfache Überführung dann oder Zusammenlegung
Da gab es Assessment Center, Kienbaum, alles, was man dann bei großen Zusammenlegungen vielleicht auch macht, um den Außendienst klarer zu strukturieren. Also das war schon die erste Erfahrung, die nicht mehr an die Privatbrauerei
erinnert. Gut, war ja erstaunlich. Also Marcel Freches war das ja gewesen, denke ich mal, der dich dann da auch schon gefeatured hatte und so. Wollte ich dich eigentlich später fragen, aber wenn wir jetzt schon so dabei sind, weil wir wollen, also werden diesen Podcast, den werden wir sicherlich auch ein paar Mal öfter machen und haben uns überlegt, naja, vielleicht ist auch ganz gut, wenn wir ein paar so Standardfragen haben. Und eine Standardfrage lautet auch tatsächlich, wer hat dich in deinem Berufsweg eigentlich, wer waren dann deine Mentoren, wo du sagst, die sind wirklich die wichtigsten gewesen so? Zählt da Marcel Freches auch dazu?
Also ich habe eine ganze Menge an Personen im Kopf, die mich natürlich über die Zeit gefördert haben. Ja. Insbesondere in der Zeit bei InBev, AB InBev, da war natürlich dann, da hat man schon eine ganze Menge an Personen gehabt. Weil natürlich auch, ich war, ich glaube, 17 Jahre da und hatte 20 verschiedene Chefs oder 18, 19, 20, so um den Dreh. Dann hat man natürlich auch durchaus ein paar Erfahrungsschätze gemacht. Marcel Freches gehört sicherlich dazu, auch aus ganz frühen Zeiten, Rainer Stamberger, Rüdiger Rönisch, die ja auch in der Branche bekannt waren. Das waren sicherlich auch in der Anfangszeit Wegbegleiter, die dafür Sorge getragen haben, dass ich überhaupt hier heute sitze. Weil hätten die damals mich nicht vom Trainee oder GVL zum Verkaufsleiter befördert oder dann noch weiter, dann würde ich ja auch heute hier nicht sitzen. Deswegen waren das schon in der Anfangszeit sehr interessante und wirklich gute Mentoren und Wegbegleiter.
War ja auch wirklich eine absolute Kaderschmiede oder sagen wir eine Ausbildungsstätte, so die diese Becks Interbrew-Welt, so da waren sehr, sehr viele junge Leute, die dann auch relativ früh auch gefördert wurden und auch irgendwo nach vorne gekommen sind, Verantwortung übernehmen mussten. Wenn ich so überlege, also gibt's ja ganz viele, die irgendwo eine Becks oder eine AB InBev Story im Lebenslauf stehen haben.
Also ich glaube, jetzt will ich gar nicht sagen, dass die so gut rekrutieren. Das kann auch sein. Aber man, wie ich gerade gesagt habe, ich war 17 Jahre da, habe 11 verschiedene Funktionen gehabt. Also man durfte auch schon eine ganze Menge sehen und erleben. Man durfte auch Fehler machen. Man hat auch wirklich, ich bin damals vom Verkaufsleiter zum Key-Account Direktor Getränkeabholmärkte befördert worden. Ich habe vorher noch nie ein Key-Account-Gespräch geführt. Also da haben die einmal gesagt, okay, das schafft ja schon irgendwie. Das habe ich 2 Jahre gemacht, bevor ich dann die Edeka betreuen durfte. Also da sind schon viele Dinge passiert, wo die sagen, okay, wir trauen es dem vom Grundsatz her zu, jetzt probier mal. Und da bin ich nicht der Einzige gewesen. Deswegen glaube ich, ist diese Art, damit umzugehen, den Leuten schon relativ schnell Sachen zuzutrauen und denen auch eine gewisse Verantwortung zu geben, kann gut gehen. Es ist nicht mit allen gut gegangen, aber die sich durchgesetzt haben, haben natürlich von diesem Weg, von dieser Entwicklung, die ja auch bei InBev einen klaren Plan hatte. Man hat ja auch sein Entwicklungsgespräch gehabt und da war auch klar, wie lang man auf einer Funktion oder in einem Band sein sollte. Das war schon wirklich beeindruckend und hat mich auch wirklich maßgeblich natürlich dahin gebracht, wo ich heute bin.
Und die Fluktuationen haben ja sicherlich auch geholfen, so ja auch selber ein bisschen nach oben gespült zu werden, oder? So.
Die war ja beabsichtigt. Man hat ja Ziele drauf gekriegt, so nach dem Motto, pass mal auf, du musst immer gucken, dass deine Mitarbeiter sich so und so entwickeln oder dass auch ein Anteil an X Prozent immer wieder ausgetauscht wird.
Also hast du dann zeitweise auch in Bremen dann auch gewohnt oder bist du dann auch
In Summe 7 Jahre, 2 Jahre mit der Familie.
Okay. Aha. Dann ging es aber in die Lederhosen. Wann war das? 2020 oder was?
Nee, das war, ich glaube, Gespräche haben wir geführt im Dezember 2016 sein. Mhm. Das ist eine sehr lustige Geschichte, als ich angerufen
bin. Man sieht wieder, ich bin super vorbereitet.
Ich wäre erstmal froh, dass ich das überhaupt weiß, so schnell im Kopf. Weil man kriegt die Fragen vorher nicht. Nur für die zukünftig kommen, man kriegt die Fragen nicht, die hier gestellt werden. Ne? Das ist klar. Nein, das war eine sehr lustige Geschichte, weil ich auf einem Weingut in Südafrika war. Mhm. Und dann habe ich gerade mit meiner Frau eine Weinverkostung gehabt und dann rief jemand an aus München. Und dann kam er so ins Gespräch und dann, wo ich denn gerade wäre, habe gesagt, ich bin gerade auf einem Weingut in Südafrika. Also das war
dann kein Ausschlusskriterium.
Nee, das war lustig, weil das gehörte Frau Schörkuber.
Ah.
So, das war die Story dahinter. Okay. Also nicht, weil ich auf einem Weingut war, sondern weil das tatsächlich der Familie gehörte. Mhm. Mhm. Und das war ein bisschen die Story. Das war eine der Gespräche, die dann da stattgefunden haben. Und das ging aber auch relativ zügig. Ich muss einfach mal sagen, ich habe bis jetzt das Glück gehabt, keine großen Bewerbungen schreiben zu müssen, sondern das dann einfach über die Branche natürlich, die sehr klein ist, solche Sachen dann funktionieren. Und da war der Weg von Bremen aus nach München sicherlich kulturell ein anderer, aber hat mich auch nochmal
Naja, ich meine, das ist ja schon so ein Haifischbecken da gewesen. Also sicherlich wahrscheinlich immer noch da am Nockerberg da drüben, wo die Hauptverwaltung von Paulaner ist. Also das war ja schon auch sicherlich nicht ganz einfach. Da gab es Alteingesessene, die da auch ihre Netzwerke sehr gut gepflegt hatten. Es gab Brauchtumshaubitzen und Karrieristen und alle möglichen Leute.
Ich fand es angenehm. Also das Schwerste für mich war natürlich nach 17 Jahren, wenn man so häufig die Abteilungen bei Imbev wechselt, wussten die meistens aber, wer kommt. Man kannte sich im Unternehmen. Also hatte wirklich eine große Community, die wusste, okay, wenn der jetzt von da nach da wechselt, den kennen wir, wissen den auch einzuschätzen. Und das war sicherlich für mich die größte Herausforderung. Ich kam mir an und habe gedacht, pass mal auf, ich bin ja eigentlich ein netter Kerl und bis jetzt bin ich mit meiner Abteilung auch mal ziemlich gut klargekommen. Und jetzt war die erste Frage, änderst du die Car-Policy? Müssen wir jetzt zukünftig das und das machen? Also diese Angst vor einem großen Konzern, es kommt einer aus dem Konzern und setzt genau das um. Das war natürlich in der Anfangszeit schon für mich persönlich, weil ich ja doch eher so die lockere Variante bevorzuge in der Ansprache. Da war das schon eine kleine Herausforderung. Hat sich aber auch relativ zügig
gemacht. Okay, aber ich kenne schon einige, die da auch, sagen wir mal, diesem Anfangsgefühl dann auch irgendwann feststellen mussten, dass es auch so stimmt, weil du hast ja dann auch den einen oder anderen dann auch nachgeholt, auch irgendwie so aus der InBev-Welt und so. Und ich würde es mal einfach jetzt mal völlig wertfrei sagen, es ist schon so, dass du da auch den Laden schon auch geprägt hast. Also das war schon so, dass da eine andere Kultur Einzug gehalten hat. Vielleicht Kultur ist vielleicht falsch gesagt, aber eine Struktur war schon eine andere dann bei Paulana. Ist schon ein bisschen eine Mechanik reingekommen und vielleicht eine Professionalisierung, könnte man positiv sagen, die so vorher nicht da war oder anders da war.
Also ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt wirklich gegenseitig voneinander profitiert in der Geschäftsführung. Da war natürlich auch ein bisschen Bewegung. Kurz nachdem ich gekommen bin, war die Person, die mich quasi gerade verpflichtet hatte, auch wieder weg.
Ja.
Das ist mir dann bei Waschstein ja auch wieder passiert. ich bringe irgendwas mit, was nach 6 Monaten irgendwie...
Ja, oder die Brauereien werden verkauft. Oh,
das ist schon schwierig in meiner Karriere. Nein, aber ich glaube, da haben wir dann gut zueinander gefunden. Natürlich war man inhaltlich bei gewissen Punkten auseinander und da war es dann auch nicht immer ganz einfach. Wir waren ja zu viert, dann waren wir zu fünft. Das ist natürlich auch etwas, wo ich mich auch dran gewöhnen musste. Natürlich bringt man einzelne Punkte mit und auch damals, ob es jetzt Roland Tobias oder auch nachher
Roland Tobias war der, ich sag's nur, weil das ist ja nicht nur für Brancheninsider, sondern auch für alle hier. Und Roland Tobias war der auch früher mal ein Becks-Geschäftsführer gewesen, oder ein Interbrew-Geschäftsführer, der dann zur Paulana gegangen ist und dort CEO war, über, glaube ich, 8 Jahre oder so,
eine ganze lange Zeit da. Und danach war der Nachfolger quasi Jörg Lehmann.
Ja.
Und mit dem hatte ich auch eine Wellenlänge. Natürlich, dass ich mit Anni Steinfart persönlich wirklich sehr gut klarkomme, weil wir aber inhaltlich gerade in der Anfangszeit durchaus unsere Herausforderungen hatten.
Genau, das war der langjährige Gastronomie-Direktor und Geschäftsführer auch von Paulana.
Ja. Aber da musste man sich wirklich zusammenruckeln. Ja. Das haben wir über die Jahre, glaube ich, auch sehr gut geschafft. Weil es natürlich, wenn ich aus dem Konzern komme oder wenn ich 25 Jahre in einem Unternehmen arbeite, man einfach anders quasi erzogen oder beruflich erzogen wurde. Und da mussten wir schon ab und zu mal unsere Dinge finden, weil er auch für die Gastronomievertrieb zuständig war, ich für den Handelsvertrieb, für den internationalen nachher. Das hat ab und zu auch mal ein bisschen geruckelt. Aber ich glaube, wenn man das vom Menschlichen so betrachten kann, war das wirklich eine ganz tolle Zeit. Das kann ich nicht anders sagen.
Bist ja dann auch nach München gezogen, auch hier mit Sack und Pack und
Meine Familie ist quasi hier groß geworden. Also jetzt kann man auch wieder die Story erzählen. Der erste Sohn ist tatsächlich in Düsseldorf geboren, der zweite in Bremen und der dritte, jeder eins, in München. Ich habe meiner Frau gesagt, wir ziehen nicht mehr um. Aber irgendwann kommt man in ein Alter, da geht das dann wieder mit dem Umziehen.
Ja, okay, dann muss der nächste dann in Bastein geboren werden.
Ja, also
dann.
Ich sage, wir kommen in ein Alter, da wird das nicht mehr so risikoreich, wenn man umzieht.
Aber dann jetzt nochmal zurück, wir bleiben mal in der Chronologie ein bisschen. Dann kam ja die Wiesn 2023 oder so und wie es immer bei Paulana schön Usus war, dann rollen dann die Köpfe den Nockerberg hinunter und weiß ich nicht, ob deiner mal sagen kann, er ist gerollt. Auf jeden Fall warst du da kurz vor der Wiesn, war klar, dass du ausscheiden wirst bei Paulana.
Ja, also
am Tag davor, glaube ich, war Tag vor, nee, vor Anstich oder also, sowas.
Da wurde es dann kommuniziert, glaube ich. Das war auch ein bisschen holprig beidseitig, glaube ich, weil ja kurz vorher auch kommuniziert wurde, dass Jörg Lehmann irgendwann das Unternehmen verlässt.
Ja.
Das
war dann zur Starkbierzeit, glaube ich, dass das kommuniziert wurde.
Ja, also das war kommuniziert und dann war es einfach so ein bisschen, die Familie wollte auch gerne wieder Richtung Norden, das hat bis heute nicht geklappt, aus diversen anderen Gründen, aber da war schon so ein Wunsch danach, wir kommen vom Niederrhein, vielleicht in die Richtung wieder zurückzugehen und auch dadurch, dass das Vertriebsbüro, das ist teilweise auch Marketing, bei Warsteiner in Düsseldorf ist, war natürlich auch so die Idee grundsätzlicher Natur, okay, Büro in Düsseldorf, wir kommen vom Niederrhein, das wäre natürlich wieder eine Chance, in die Richtung zu ziehen.
Das jetzt soll ja Branchenredakteure geben, die da schon mal ein bisschen nachgefragt haben und das natürlich interessiert hat, wie denn jetzt eigentlich da die Reihenfolge war. Hattest du da vorher jetzt mit Warsteiner gesprochen oder
Ich glaube, das ist die Initiative ist von mir ausgegangen, das war so, aber ich kann bis heute nur Gutes reden und ich sage, die Übergangszeit war ein bisschen holprig, auch kurz vor der Wiesn, da waren noch so 1-2 Termine auf der Wiesn, das hat dann auch nur natürlich ein bisschen geknirscht gegenseitig, aber ich habe heute noch gute Kontakte, ob das jetzt zu Imbev oder auch zu Paulana ist, da kann ich glaube ich nicht sagen, dass das im Schlechten auseinandergegangen ist, ganz im Gegenteil, ich glaube sogar sehr im Guten. Es war eine gewisse Enttäuschung beidseitig nachher da, weil ich hätte es mir natürlich auch anders vorgestellt, den Übergang, aber dann, dass dann kurz vor der Wiesn das publik wurde und kommuniziert wurde, das war dann in dem Moment mal so, das muss man vielleicht im Leben auch mal mitgemacht haben.
Ja, ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, ein relativ warmer Samstag, erster Wiesn-Samstag, wo dann irgendwie alle etwas aufgescheuchter im Winzerer Fendel rumgelaufen sind.
Ja. Ja, für mich war es ja alles ein bisschen vorher.
Ja.
Wir haben dann, glaube ich, auch in der Woche noch relativ zügig nach meinem Urlaub das zeitnah entschieden. Ich glaube, der eine oder andere hätte allein entscheiden dürfen, dann wäre ich auch noch eine ganze Zeit lang da gewesen. Aber das ist nun mal so, man geht zu einem Wettbewerber und dann wird halt relativ zügig gesagt, das ist für uns nicht akzeptabel. Kann ich auch in dem Punkt aber auch vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, im Nachhinein haben wir beidseitig unseren Frieden damit gefunden. Ist immer noch so, dass ich guten Kontakt habe. Herrn Biebernick ja nur ganz kurz kennenlernen durfte.
Biebernick ist der Nachfolger dann vom Jörg Lehmann, der immer noch amtierende Paulaner-CEO.
Genau. Ab und zu telefoniert man mal miteinander, weil ich glaube, in der Branche ist ja ein gewisser Austausch auch ab und zu mal sinnvoll, wenn man mal gemeinsame Interessen
hat. Und ich würde mal so sagen, die haben ja deinen Abgang ganz gut verkraftet oder andersrum gesagt, seit du weg bist, geht's richtig bergauf dort mal hin.
Die Bremse ist raus.
Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber zumindest,
Auf ein Glas, der Inside-Podcast. An dieser Stelle könnte Ihre Werbung zu hören sein. Platzieren Sie Ihre Produktvorstellungen bei uns im Podcast und richten Sie Ihre Botschaft direkt an die Zielgruppe. Und das alles für wenig Geld, direkt und emotional. Sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich direkt an unsere Anzeigenabteilung. Die Kontaktdaten gibt's in den Shownotes.
Dann bist du also zu Warsteiner.
Ja.
Dann kommst du an bei Warsteiner, gibt's auch einen CEO, der da irgendwie eigentlich dich auch geholt hat und Vorstellungen hat, was du da so anzufangen hast und und er ist dann 6 Monate später, das hat zwar ein bisschen länger gebraucht, ist der auch weg.
Das waren keine 6 Monate.
Ja.
Es ist, ich sag, entweder liegt's an mir, weiß ich nicht. Aber das ist ja, ich glaube, das ist auch das, was ich bei IMF lernen durfte oder auch musste, eine gewisse Geschwindigkeit im Kopf sich auch umzustellen. Und damit kann ich relativ gut umgehen. Da konnte ich schon zu Münchner Zeiten, glaube ich, gut mit umgehen, weil man nicht immer nur sagt, das, was ich gelernt habe, muss ich jetzt hier genau anpassen, weil es ist immer die Frage, wo ist die Ist-Situation, was ist das Ziel? Und der Weg sieht dann immer anders aus. One size fits all, oder dass ich sagen kann, das, was ich bei IMF gemacht habe, habe ich genauso bei Paulana gemacht, mache ich jetzt genauso in Warstein. Das ist gar nicht so. Sondern man hat immer wieder die Punkte, dass man für sich verstehen muss, wie funktioniert das Unternehmen und was kann ich als Person mit meinem Wissen, was ich aus der Vergangenheit natürlich auch habe, hier mit einbringen. Und das haben wir da auch getan, dass dann natürlich Rahmenbedingungen kommen. Mir fällt es halt ein bisschen einfacher, mit diesen umzugehen, weil ich aus der Vergangenheit gewohnt bin oder gewohnt war.
Also damit meinst du jetzt einfach, sagen wir mal, die Herausforderung.
Ja, beispielsweise.
Ja. Trotzdem, die Leute dort jetzt in Warstein waren ja auch gewöhnt, dass es öfter mal Wechsel gab. Also das ist ja auch nichts Neues für die gewesen. Da kann ich mir vorstellen, dass dann auch immer so ein bisschen ist, naja, den werden wir auch noch überleben und so.
Es gab Gespräche, jetzt will ich nicht den Namen nennen, die haben mich begrüßt und dann bleiben sie erstmal 2 Jahre, dann können wir auch vernünftig uns miteinander austauschen. Von daher, das ist natürlich immer so. Und nochmal, ist ja, wenn man die Branche, oder ich kenne die Branche, die Bierbranche sehr intensiv, über 25 Jahre. Ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Ich kannte den Helmut Hörz jetzt nicht ganz lange, aber mit dem habe ich heute auch noch.
Helmut Hörz ist der damalige Warsteiner CEO gewesen.
Genau, ja. Mit dem ich die Gespräche geführt habe und mit Frau Kramer zusammen. Und Uwe Albers hat kannte ich und Jens Hoffmann, der da als Technikchef ist, kannte ich natürlich auch. Das heißt, das eine ist immer die Marke. Und wenn man mich damals gefragt hat, ich so, ja, das gibt ja einen Grund. Ich will für eine Idee arbeiten. Und ich habe gesagt, für mich jetzt mal selber, es muss doch machbar sein, die Marke auf ein Niveau zu bringen, was nicht heißt, wir verlieren nur jedes Jahr, sondern wir können sie wirklich stabilisieren und auch so aufpositionieren, dass es nachhaltig auch sinnhaft ist.
Also man muss auf jeden Fall sagen, aus der reinen Erfolgswellensicht war es sicherlich ein bisschen ein paradoxer Wechsel, wenn man so will, weil Paulaner auch damals schon abzusehen war eigentlich, dass das weiter nach oben geht. Und man hat so Raketen gehabt wie Spezi damals auch schon, der Export, dieses Auslandsgeschäft, für was du ja auch zuständig warst, hat auch nach oben gezeigt und so, da konnte man auch schon sehen, dass da sicherlich auch sich noch ein bisschen was entwickelt. Dann Warsteiner, wo du hast gerade gesagt, du bist lange in der Bierbranche, Warsteiner, die Marke selber von über 6 Millionen auf, was weiß ich, unter 2. Das ist schon eine extreme Herausforderung gewesen, die du da auch angehst oder angegangen bist. Das war dir klar, so wie du sagst?
Ja, 100%.
Und du siehst da jetzt aber auch den Reiz, quasi dann auch derjenige zu sein, der da das Ruder rumreißt, oder?
Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also das ist auch so ein Kitzel, den man wahrscheinlich innerlich verspürt, Dinge wirklich auch bewegen und entwickeln zu wollen. Natürlich hätte ich sagen können, okay, das kommt jetzt und das funktioniert. Ob das mit mir oder ohne mich besser funktioniert, das kann man ja so nicht sagen. Ich habe bei Paulaner auch einen tollen Nachfolger mit Thomas Drosset, der dem man auch ab und zu mal im Austausch ist oder gerade in der Anfangszeit ein bisschen im Austausch war. Die machen das wirklich schon ganz toll da. Aber das ist so eine Mixtur nachher gewesen aus, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen. Und wie gesagt, mit Jens Hoffmann arbeite ich wirklich super gerne. Uwe, der mittlerweile leider verstorben ist,
kenne ich
auch noch aus vielen Zeiten. Und mit Helmut Hörz hat mich auch eine ganze Menge verbunden. Und dann eine Inhaberin zu haben, die man nie bremsen, die man nie anschieben muss, sondern wo man eher das Gefühl hat, hör mal auf, sie ist wirklich mit voller Leib und Seele dabei. Das sind natürlich so Faktoren, die mich wirklich interessiert haben, wo ich sage, okay, das muss doch machbar sein. Und ich glaube, dass wir zu Mitte, Ende des Jahres auch zur Marke wirklich ein bisschen was haben, wo man drauf gucken kann und wo es auch eine gewisse, Entwicklung wieder in eine andere Richtung.
Sprechen wir beide so, wie wir es wahrscheinlich jetzt vor 10 Jahren auch getan hätten. Ja. Also jetzt in einer anderen Konstellation, aber irgendwie so, ja, der eine geht dorthin, dann geht es irgendwie bergauf, dann geht es bergab und so. Dummerweise ist aber der Biermarkt ja leider irgendwie zumindest jetzt so seit, würde ich mal sagen, seit 3-4 Jahren echt ein anderer. Und das heißt, zu den ganz normalen Themen kommen plötzlich jetzt noch ein Markt, der einem entgegenkommt oder der wegrutscht, wie es die Branche noch nie erlebt hat. Die Umsätze gehen runter, Absätze gehen runter, die Kapazitäten dummerweise sind nicht so leicht anzupassen. Wie schaffst du es dann irgendwie auch sich selber dann auch wieder ein bisschen, die Hoffnung zu behalten?
Also das klappt aus meiner Sicht immer nur mit einem Team. Und das ist ja nicht so, dass ich da alleine sitze, sondern A, sitze ich mit meinem Kollegen Jens Hoffmann da, B, ist aber auch darunter ein relativ großes und auch ein sehr, sehr gutes Team. Ne? Das, was wir vielleicht in anderen Unternehmen haben, wo du sagst, das ist noch verzweigt, so in alte und neue und dass da so verschiedene Schwingungen sind, das ist aus meiner Sicht bei uns überhaupt nicht so. Wir haben sehr erfahrene Kollegen, wir haben auch Kollegen, die relativ neu sind, welche, die mich vielleicht aus der Vergangenheit schon mal begleitet haben. Das ist wirklich eine tolle Mischung und auf denen lastet das natürlich in Summe und nicht gar nicht so sehr auf nur diesmal 2 Geschäftsführer, weil da verstehen wir uns auch, glaube ich, eher als Team als nur als Zweierkonstrukt, und den Spirit und die Enthusiasmus, das wirklich zu verstehen und dann auch verändern zu wollen, der ist für uns im Grundsatz da. Und das ist auch der Punkt, warum du jeden Tag ins Büro gehst, wo du sagst, hey, ich will das mit denen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und jedes Jahr gefühlt für uns natürlich nochmal deutlich schwieriger werden. Es gab ja Kollegen, die gesagt haben, so einen Januar haben sie noch nie erlebt, ich auch noch nicht. Die waren aber oder sind tatsächlich ein bisschen länger im Markt als ich. Das ist natürlich etwas, wo ich glaube, dass ich einen Vorteil habe, dass ich mich immer wieder auf neue Situationen einstellen kann. Und egal, wie schwierig die Situation ist, guckst du mal 5 Minuten nach hinten und sagst, okay, aber dann guckst du relativ zügig wieder nach vorne und sagst, okay, mit dem und dem kann ich mir das so und so vorstellen. Und es wird weitere Einschläge in der Branche geben. Wir haben immer noch eine Anzahl an Brauereien, wo ich nicht glaube, dass das zukunftsfähig ist. Und dass es auch andere Konstrukte geben muss, perspektivisch, als die, die wir uns heute vorstellen können.
Und gut, jetzt hat ja die Warsteiner, das glaube ich auch schon vor deiner Zeit geschehen, hat ja auch angefangen, sagen wir mal, ein bisschen das Geschäftsmodell etwas auch zu verändern. Haben angefangen auch mal aktiv auch das Thema Lohnbrau oder sowas zu bearbeiten. Sag jetzt vielleicht noch mal kurz, Warsteiner Gruppe hat, wie viele Standorte habt ihr aktuell? Sind es 6 oder?
Nee, wir haben aktuell Herford, Paderborn und Warstein.
Ja.
Und hier im Süden haben wir ebenfalls aktuell 3 Standorte.
Drei Standorte. Genau. Das sind die Marken, die wichtigsten Marken, kann man sagen. Warsteiner, Herforder, König Ludwig, Oberbräu sind so die wichtigsten.
Frankenheim für die Düsseldorfer.
Frankenheim, noch. Richtig. Und aber eben darüber hinaus auch lastet ihr die Kapazitäten quasi auch aus mit Aufträgen für Füllaufträgen wie Tyskie und andere Marken und so.
Also wir verstehen uns mittlerweile mehr als Dienstleister, dass wir verschiedene Produkte produzieren. Es gibt welche, die sagen, ja, wir können es gerne veröffentlichen. Manche sagen, bitte, wir produziert mal für uns und wir hätten nicht so gerne, dass das öffentlich wird.
Da schreiben wir dann manchmal drüber.
Ja. aber nein, das ist schon ein breites Portfolio. Und gerade was das Thema Contract Filling für uns angeht, haben wir, ich sag mal, kurzfristige Arrangements, also kurzfristige Verträge, wo wir dann, ich sag mal, einfach Anlagen auslasten mit, aber auch durchaus langfristige Kooperationen, die über das, ich sag mal, Produzieren, Abfüllen bis in den Vertriebsbereich reichen können oder auch Kooperationen, die dann internationaler Natur gegebenenfalls stattfinden. Oder auch ein intensiverer Austausch mehr.
Trotzdem, die Deckungsbeiträge werden weiterhin nicht aus dem Geschäft kommen, dass man jetzt irgendwie Kapazität auslastet, sondern die müssen aus der Marke kommen oder aus den Marken kommen. Warsteiner mit Abstand die größte Marke. Wie willst du da das Ruder rumreißen oder siehst du da die Chance?
Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja. Wir haben jetzt wirklich intensiv, 1,5 Jahre sehr intensiv auf unseren Marken gearbeitet und man wird ein bisschen was zu sehen bekommen. Jetzt geht's nicht
mir darum. Ist aufgefallen, dass es sogar jetzt mal wirklich ruhig war. Also normalerweise ging das immer viel schneller.
So. War Absicht. Man muss mal ab und zu seine Hausaufgaben machen. Die haben wir, glaube ich, jetzt sehr gut gemacht, auf verschiedenen Marken. Oberbräu ist für uns ja natürlich ein sehr schönes Beispiel, dass wir sagen, wir haben da wirklich einen Prozess gehabt, der sehr gut funktioniert hat. Den haben wir jetzt mit verschiedenen anderen Marken auch durchlaufen. Sind jetzt so in den Endzügen von den Sachen, die wir entwickeln. Und dann werden wir definitiv, ich sag mal, zum Mitte, Ende diesen Jahres auf verschiedenen Marken 1, 2, 3 Neuigkeiten haben. Da geht es nicht nur um Innovation oder wir haben jetzt einen neuen Werbespot, sondern wirklich zu verstehen, was will der Konsument? Und das ist der bei uns im Vordergrund steht. Und das haben wir wirklich sehr intensiv betrieben mit vielen Befragungen. Was will der von uns eigentlich? Und wie sieht er unsere Marke? Und was wünscht er sich von unserer Marke? Und das wird spannend. Das werden wir die nächste Zeit ein bisschen was zu erzählen haben.
Nachdem die Bierbranche immer geprägt ist von Leuten, die oft gucken, was die anderen machen und das dann auch machen, bin ich mir sicher, dass sehr viele auch mit sehr großer Neugier drauf schauen, was ihr macht, weil vielleicht sind diese Rezepte ja auch irgendwo anderweitig dann auch zu verwenden. Also,
ich habe aus den Befragungen auch ganz viel über andere Marken gelernt. Das ist schon spannend, aber jeder muss seine Hausaufgaben machen. Hätten wir die früher machen können? Ja, natürlich kann man das früher machen, sonst hätten wir die Entwicklung mit der Marke die ganze Zeit nicht gehabt. Aber ich glaube, wir haben eine Idee verfolgt, wo wir dran glauben, wo wir sagen, für die Marke ist das etwas, wie wir sie perspektivisch aufstellen wollen. Und das ist nicht eine Kopie von irgendjemanden, sondern ich habe es nochmal, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben eine Ist-Situation, die anders ist als bei allen anderen, als bei Krombacher, bei Veltins oder auch bei der Bitburger beispielsweise. Das heißt, unser Weg muss auch ein anderer sein. Weil wenn wir zum Ziel wollen, heißt es nicht, dass wir deren Weg kopieren können, sondern dass wir für uns unseren Weg zu definieren haben, wie wir dort zu dem Ziel kommen.
Und da dummerweise aber durch das gleiche Nadelöhr wie die auch, nämlich bei den gleichen Kunden da irgendwie
die
Stellflächen gewinnen müssen.
Das ist ein Aspekt und deswegen sagen wir auch, wir verstehen uns ein bisschen als Dienstleister und so gar nicht nur als Brauereigruppe. Das fängt bei Getränken an. Wir haben auch ein Tonic, was wir abfüllen. Wir haben verschiedenste Produkte über Halal Produkte, die wir anbieten. Also es ist natürlich ein breites Spektrum und auch die Anlagen, die wir dazu haben, die sind, ich glaube, darauf ausgerichtet, dass wir da eine große Breite anbieten
können. Und die Dienstleistung, die ihr ja auch zum Teil dann für Handelsunternehmen anbietet, das ist auch was, wo man sagen kann, da kann man auch die Marke damit trennen oder ist es sogar umgekehrt was, wo man vielleicht sogar ein bisschen profitieren kann.
Ja, also wir haben in Italien ein paar Beispiele, wo wir sehr davon profitieren. Mhm. Das ist in Deutschland noch nicht so sehr ausgeprägt, weil wir hier auch eine andere Handelslandschaft haben. Mhm. Die ist ja nun mal sehr zentriert. Aber ich glaube auch dahin, je dünner die Margen werden, desto ist man eher bereit, diese Gespräche zu führen. Und da merken wir auch eine gewisse Offenheit in den letzten Wochen und Monaten mit uns über gewisse Punkte zu sprechen. Aber wir reden ja nicht nur über, wir produzieren, sondern wir haben auch eine Logistik, wir haben auch einen eigenen Bahnanschluss, Züge, wir fahren auch für andere Kategorien Ware durch die Gegend. Also das ist nicht nur, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf, wir füllen Bier ab oder wir produzieren Bier, sondern da gibt es eine breite Palette zukünftig von Dienstleistungen, wo wir überlegen müssen, was bieten wir an und was kaufen wir aber auch woanders ein. Das heißt nicht, dass wir zwangsläufig immer alles selber machen müssen, sondern gegebenenfalls auch mal den einen oder anderen Wettbewerb anrufen, kannst du das für uns machen, weil wir in der Summe, und das sind ja alle Brauer in einem Boot, wir haben einen Markt, der ist rückläufig. Und wenn wir es nicht schaffen, das ein bisschen sexier zu machen oder auch in einer gewissen Art und Weise gemeinsam Dinge voranzutreiben, dann wird das schwer.
Aber das heißt, dass ihr euch eher da als innerhalb solcher kooperativen Gedankenspiele dann eher als diejenigen sieht, die ihre Standorte behalten und vielleicht anderen eher als Dienstleister zur Verfügung stehen.
Ich würde es mal so formulieren. Wir haben drei Optionen. Entweder wir kaufen was, wir verkaufen was oder wir suchen Partnerschaften. Unser Weg ist, das Unternehmen in die 10. Generation zu bringen. Mhm. Das ist die Aufgabe, die wir von unserer Inhaberin bekommen haben. Das ist auch der Weg, den wir beschreiten wollen. Und idealerweise natürlich nachhaltig wirtschaftlich sinnvoll. Und das ist daran, wo wir arbeiten. Und da wird es eine ganze Menge an Dingen noch geben, die wir anpassen müssen oder wo wir verstehen müssen, wie gehen wir auf den Markt zu. Das kann in verschiedensten Facetten sein. Und das ist auch immer wieder diese Frische, die man im Kopf braucht, sich darauf auch einlassen zu können, schlimmstenfalls auch mal mit jemandem zu reden, der zum Wettbewerb gehört. Wenn man sagt, man hat gemeinsame Interessen, könnte die so und so heben. Das ist schon etwas, wo ich glaube, da wird der Markt immer offener für. Und ich glaube auch in den Gesprächen, die wir in den letzten Wochen, Monate geführt haben, dass da auch bei vielen schon diese Bereitschaft ebenso ist, wie sie bei
uns
ist.
War in der Vergangenheit natürlich leider immer so, dass diese Bereitschaft immer erst da war, wenn quasi, ja, da irgendwie da schon der Insolvenzverwalter irgendwie vorbeigeguckt hat und der konnte da leichter Kooperationen oft noch irgendwie aushandeln. Aber das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Nein. Jetzt sind wir hier, heißt ja auf ein Glas, deswegen sind wir eigentlich fertig soweit. Eine Sache will ich dich aber trotzdem noch fragen, und zwar, weil es auch so Standardfragen sind, die wir in den Podcasts auf jeden Fall immer die Leute auch fragen wollen. Nämlich die erste Frage ist relativ einfach. Was glaubst du denn, was ist dein, wo siehst du den größten Erfolg, den du eigentlich hingekriegt hast? Wo bist du am stolzesten drauf, wenn du so seine Bierkarriere anguckst? Gibt's da was, wo du sagst, das war wirklich ein Punkt, das habe ich richtig gut gemacht?
In Summe, es ist jetzt nicht eine Situation,
aber
ich glaube, mit den Mitarbeitern, mit denen ich gearbeitet habe, dass vielfach eine Weiterentwicklung möglich war, weil das, was ich erleben durfte aus 17 Jahre InBev an Möglichkeiten, ich immer wieder versuche, auch meinen Mitarbeitern mitzugeben. Und das ist, glaube ich, das, wo ich mit zurückblickend am zufriedensten mit bin. Stolz ist immer so ein heroisches Wort, aber wo ich am zufriedensten mit bin, wo ich sagen würde, das hat wirklich gut geklappt, dass man mit vielen sie weiterentwickelt hat, gut zusammengearbeitet hat oder sie dazu gebracht hat, auch eigentlich besser zu sein als ich selber in diesen Funktionen. Und darum geht's nachher, oder geht's mir dann auch primär, dass man darauf gucken kann und sagen kann, das hat wirklich, die haben wirklich einen tollen Entwicklung
genommen. Das bringt mich auf die Eingangsfrage zurück, weil da sagt es ja, Marcel Freches war eigentlich nur einer von vielen, der dich irgendwie vorangebracht hat. Ja. Fallen auch eine andere ein. Würdest du jetzt so sagen, außer, wie hast du noch gesagt, Rüdiger Rönisch war für mich
das
noch
war so, das war so die Anfangszeit.
Ja, ja. Und hast du auch noch in den späteren, jetzt in den letzten Jahren, wo du sagst, da gibt's auch noch Figuren, wo du sagst, hey, das hat mich auch noch mal richtig, hat mir noch mal einen neuen...
Ja, ja? Ein Helmut Hörz hat sicherlich sehr dazu beigetragen, dass ich nach Warstein gekommen bin, aber auch wirklich inhaltlich wirklich gute, sehr gute Gespräche geführt habe. Aber auch Jörg Lehmann war wirklich eine spannende Zusammenarbeit, wo ich sehr von profitiert habe. Aber ich habe jetzt nicht so den einen, sondern ich habe aber auch Mitarbeiter, Werner Roth, von Key-Account-Bereich Paulaner.
Ja, der ist gerade eben vorletzte Woche, glaube ich, in Ruhestand gegangen. Ja,
eine Werner, schöne Verabschiedung gehabt, habe ich gehört. Der hat einen auch geprägt. Das ging gar nicht nur so, dass es Vorgesetzte waren, sondern ab und zu waren es Kollegen. Und man gelernt hat, wirklich sich von jedem bisschen was abzuschneiden.
Und der größte Fehler deiner Laufbahn? Gab es da was, wo du sagst, das würdest du gerne oder hättest du gerne nicht gemacht?
Oh, da muss ich tatsächlich wahrscheinlich schon viel zu lange drüber nachdenken.
Weil man sich's im Nachhinein wieder schön redet.
Ja, oder schön getrunken hat, ich weiß nicht.
Ne.
Also es gibt's jetzt nicht so direkt, wo ich sagen würde, das würde ich so nicht nochmal machen. Ich glaube, es gibt immer Situationen, wo du sagst, ob es eine Verhandlung war oder auch mal eine Entscheidung mit einem Mitarbeiter. Das kann schon mal sein. Aber ich habe jetzt nicht so diesen einen großen Painpoint, wo ich sagen würde, ey, da hast du dich echt für in Grund und Boden geschämt, dass du es gemacht hast. Nee, das war so nicht. Also vielleicht habe ich auch immer wieder das Positive draus gesehen und sage, okay, ich habe draus gelernt. Das ist mir nicht im Gedächtnis. Ich erinnere mich lieber an die schönen Sachen, anstatt an die anderen.
Dann sage ich danke, lieber Raphael, du warst ein grandioser Premierengast.
Also, vielen Dank.
Und wie gesagt, ich glaube, du hast auch gemerkt, hier wird keiner geschlachtet, hier wird keiner gegrillt. Ich hoffe trotzdem, dass wir den Leuten irgendwie auch ein bisschen was Neues erzählen konnten und auch ein paar neue Einblicke geben konnten. Und mir hat es total viel Spaß gemacht. Danke dir.
Also vielen Dank. Mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht, ein bisschen was von mir zu teilen und kann euch nur motivieren, hier daran teilzunehmen. Die Jungs sind hier echt ganz nett.
Klingt gut.
Tschüss.